Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
13. September 1993. Heute vor 30 Jahren unterzeichneten Vertreter Israels und der Palästinenser das erste Oslo-Abkommen. Ein Beitrag von Benjamin Hammer.
Es ist ein sonniger, heißer Tag in Washington, D.C. US-Präsident Bill Clinton steht im Rosengarten vor dem Weißen Haus. Vor ihm ein schwerer Tisch, an dem gerade das erste Oslo-Abkommen unterzeichnet wurde. Neben ihm der israelische Premierminister Yitzhak Rabin und der palästinensische PLO-Führer Yasser Arafat. Vom nun folgenden Moment gibt es Aufnahmen, die heute zu den bekanntesten Fotos der jüngeren Geschichte zählen. Clinton stellt sich hinter Rabin und Arafat. Er breitet seine Arme aus. Rabin und Arafat reichen sich die Hände. Auf der Wiese vor dem Weißen Haus steht damals auch Aaron David Miller, ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums.
I have to admit that I was overcome by the reality of what I saw.
Ich muss zugeben, dass ich überwältigt war. An jenem Tag ging ich irrtümlich davon aus, dass dies ein historischer Aufbruch war. Ich ging davon aus, dass es der Anfang vom Ende des israelisch-palästinensischen Konfliktes sein würde.
Der erste Oslo-Vertrag, benannt nach der Hauptstadt Norwegens, weil sich dort Vertreter von Israelis und Palästinensern zu ersten Geheimgesprächen getroffen hatten. Grundlage für den Vertrag, nach Jahrzehnten voller Gewalt, war die Erkenntnis auf beiden Seiten, dass dieser Konflikt nicht militärisch, sondern nur politisch gelöst werden könne. Kurz vor der Unterzeichnung am 13. September 1993 hatten sich Israel und die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, gegenseitig anerkannt. Der erste Oslo-Vertrag sah einen begrenzten Abzug der israelischen Armee aus palästinensischen Gebieten vor. Außerdem stellte er den Palästinensern eine begrenzte Selbstverwaltung in Aussicht. Oslo I, wie der Vertrag auch genannt wird, war kein Friedensvertrag. Er war der Beginn eines Friedensprozesses. Den wiederum gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Der Oslo-Prozess hatte viele Gegner, darunter Extremisten auf beiden Seiten. Die palästinensische Terrororganisation Hamas beginnt im Jahr 1993 mit Selbstmordattentaten, bei denen israelische Zivilisten getötet werden. 1994 tötet ein jüdischer Extremist 29 Palästinenser in einer Moschee in Hebron im Westjordanland. Am 4. November 1995 versammeln sich in Tel Aviv mehr als 100.000 Israelis, um für den Oslo-Friedensprozess zu demonstrieren. Israels Premierminister Yitzhak Rabin hält eine Rede. Eine Mehrheit des Landes sei bereit, Risiken für den Frieden einzugehen, sagt er. Nach seiner Rede wird Rabin vom jüdischen Extremisten Yigal Amir ermordet.
Rabin was a rare leader and he was irreplaceable.
Rabin war ein sehr außergewöhnlicher Anführer und er war unersetzlich. Für mich war seine Ermordung das Ende des Oslo-Prozesses. Bei den Israelis war Rabin beliebt, galt als pragmatisch und behutsam. Ohne Rabin wurde das politische Spielfeld Shimon Peres überlassen. Der hatte zwar seine Verdienste im Oslo-Prozess, die Menschen in Israel trauten ihm aber nicht. Damit ging die Stabilität in Israel im Oslo-Prozess verloren.
Wer ist für das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses verantwortlich? Aaron David Miller beantwortet diese Frage nicht.
Das ist, als ob man fragte, welche Seite hat recht? In einem Konflikt, in dem es legitime Bedürfnisse und Interessen auf beiden Seiten gibt.
Für viele Beobachter steht die zweite Intifada, jene Phase enormer Gewalt vor etwa 20 Jahren, für das endgültige Scheitern des Oslo-Prozesses. An eine Zwei-Staaten-Lösung, von der im ersten Oslo-Vertrag vor 30 Jahren noch keine Rede war, glauben viele nicht mehr. Aaron David Miller, der den Oslo-Prozess jahrelang für die US-Regierung begleitete, versucht dennoch, positiv auf den 13. September 1993 zurückzublicken.
Der Umstand, dass sie es überhaupt versucht haben, zeigt beinahe heldenhaft, was möglich ist zwischen Israelis und Palästinensern.